Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich im Kepler-Salon. Wie Sie vielleicht selber sehen, heute sozusagen in CinemaScope. Wir sind breitleinwandmäßig aufgeteilt hier mit unseren Vortragenden heute. Gut, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin in Linz tätig mit meiner eigenen Firma für Design im Bereich Software. Und wir arbeiten auch im Bereich von Wissenschaftsvisualisierung. Daher kommt meine eigene Affinität zum Thema Wissenschaft an sich. Das ist auch der Grund, warum ich hier sozusagen als Moderator tätig bin. Und ja, dann kommen wir schon zu unseren heute zahlreichen Vortragenden. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam. Ich stelle es jetzt sozusagen vor in der Reihenfolge, wie Sie dann Ihre Impulsreferate halten werden. Nämlich Birgit Sattler, Biologin und Antarktis-Forschende, aktive aus Österreich. Dann haben wir Gernot Grömer. Er ist Astronom an der Universität Innsbruck und forscht und lehrt dort. Und sein Schwerpunkt ist unter anderem auch Raumfahrt und alles, was sozusagen damit zu tun hat, mit dem Themenkreis. Und wir begrüßen Rudolf Albrecht. Er war oder hat ein aktives Leben als Astronom. Noch immer. Und ja, also zahlreiche Institute sozusagen waren sein Aufenthaltsort im Zuge seiner Forschungsreisen. Sie können all die wirklich sehr spannenden Biografien und sehr detaillierten hier nachlesen auf unserem Blatt. Ich möchte jetzt gar nicht so weit darauf eingehen, weil wir eben drei Vorträge haben, die natürlich alle ihre Zeit wollen. Und ja, also ich begrüße Sie recht herzlich in Linz und wir freuen uns schon auf Ihren Vortrag. Danke. Vielleicht ganz kurz, wir werden heute sozusagen eine Reise machen, die in dieser Bandbreite wahrscheinlich selten gemacht werden kann. Wir reisen sozusagen von den kleinsten Lebewesen der Erde, den Bakterien, über das Sonnensystem mit Herrn Grömer und dann mit Herrn Albrecht bis zum Kern der Galaxis oder zu den Dimensionen der Galaxien, um sozusagen, also wir werden vom ganz kleinsten bis ins ganz größte heute gehen miteinander. Und ja, vielleicht ganz kurz, habe ich vorher bei den Researchers gefunden zu dem Thema. Letzte Woche wurde ein Kongress veranstaltet im Vatikan zum Thema extraterrestrisches Leben. Und die Kirche hat da eine ganz interessante Position gefunden. Moment, jetzt hakt es hier bei mir. Entschuldigung. Und zwar hat der Leiter der Vatikanischen Sternwarte, José Gabriel Funes, die Aussage getätigt. So wie es eine Vielzahl an Kreaturen auf der Erde gibt, so könnte es ebenso andere Wesen, darunter auch Intelligente, geben, die alle von Gott erschaffen wurden. Dies steht nicht im Konflikt mit unserem Glauben, weil wir der kreativen Freiheit Gottes schließlich keine Grenzen ziehen können. Daran kann man erkennen, der Vatikan erkennt, dass die Zeit gekommen ist, dass es gut möglich sein könnte, dass wir vielleicht demnächst sozusagen auf Nachbarn treffen. Ja, also ich möchte damit sozusagen das nur eröffnen und bitte ist jetzt Sie, Frau Sattler, Ihren Vortrag zu beginnen. Danke.
Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Sattler Birgit. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung. Es ist wirklich ein ehrenvoller Rahmen. Also wir sind sehr gefangen vor der Atmosphäre. Diese große Frage, sind wir allein, kann ich Ihnen nicht beantworten, das sage ich Ihnen gleich schon. Ich kann Ihnen sagen, dass wir mit sehr vielen Überraschungen auf der Erde ganz nicht viel zu tun haben und man kann diese Reise auch bezeichnen, als ich starte im Keller und die Herren reißen dann im Dachboden das Dachbodenfenster auf. Wir verstehen das immer so, dass wir uns von unten nach oben arbeiten. Und wenn man jetzt auf Lebewesen gehen will, die es woanders geben könnte, dann muss man sich zuerst einmal auf Spurensuche machen. Und es ist eigentlich eine trickreiche Frage, nach was suchen wir? Wir stellen uns das Leben so vor, wie wir es kennen. Biologen gehen davon aus, es muss eine Zelle sein mit Zellkern, DNA und so weiter und fertig, aber man weiß ja eigentlich nicht, muss das Leben nach der Art funktionieren, wie es bei uns ebenso geht. Und wir vergleichen das immer nach der Spurensuche, wie jetzt die alten Polarpioniere zum Beispiel auf ihre Expeditionen gegangen sind. Sie haben ja im Grunde auch nicht gewusst, was sie suchen oder was sie finden, außer eben einen weißen Fleck auf der Landkarte. Das ist zum Beispiel eine Expedition vom Shackleton, wie sie versucht haben, Lebewesen aus dem Meer zu ziehen, von denen sie auch nicht gewusst haben, wie das ausschauen kann oder kann man es vergleichen mit dem, was man schon kennt. Und hin und wieder findet man eben auch noch Spuren von diesen Pionieren. Und diese Spurensuche ist eigentlich recht spannend. Man hat schon sehr früh begonnen, aber wenn man das jetzt speziell jetzt auf kalte Lebensräume legt, dann werden Sie sehen, dass das eine ganz, ganz junge Wissenschaft ist. Man hat sehr lange gedacht, Eis und Schnee ist wirklich eine sterile Wüste. Es ist einfach grauselig, es ist kalt, es ist windig, es gibt keine Nährstoffe, dort kann einfach nichts leben. Und wenn Sie sich da diesen Sketch anschauen, von eigentlich einer renommierten populärwissenschaftlichen Zeitschrift, und wenn Sie da auf die Jahreszahl schauen, von April 2000, wo man gesagt hat, es gibt keine terrestrische Kryoökosphäre. Da gibt es einen Pinguin und vielleicht einmal einen anderen Pinguin und das war es dann schon. Also man hat sich nicht einmal dort Leben vorstellen können. Wie kann man dann wirklich auf andere Planeten schließen? Es gibt aber sehr viele Analogien bei uns auf der Erde, wo man dann sagt, das ist praktisch die Spielwiese, wenn man dann wirklich mal auf andere Planeten gehen kann, so könnte das dann ausschauen. Und somit gibt es kleine, feine Räume, speziell jetzt in Polargebieten, wie zum Beispiel in der Antarktis, diese Dry Valleys, die Trockentäler. Da ist es trockener wie in der Sahara, da gibt es keinen Niederschlag, es ist Mars-ähnlich. Also wenn man dort das erste Mal hinfährt, ist man schockiert, weil man will ja Schnee und Eis und dann sitzt man im Sand. Aber es wird eben von der NASA sehr stark als Analogie verwendet. Und das ist der einzige Rest noch von Leben. Das ist eine Robbe, die gefriergetrocknet ist und maximal 1000 Jahre alt ist. Also es gibt dort, nicht einmal dort, Mikroorganismen, die es wirklich aktiv zersetzen können. Wenn man jetzt aber tief in den Keller geht und wirklich einmal reinbohrt und schaut, was man findet, dann, wenn man diese Eiskerne danach poliert, dann findet man kleine Mikrosphären. Und das ist eben genau das, was man versucht, auf andere Planeten, die dann mit Eis bedeckt sind, zu finden hofft. Also dieses Wunschdenken, wenn man das dann näher unter die Lupe nimmt und sich das anschaut, was findet man dort, dann sehen Sie da auf dem rechten Bild diese perlenartigen Strukturen, das sind eigentlich recht primitive Zellen, aber im Sinne von Überleben haben sie den Menschen sehr, sehr viel voraus, weil diese Zellen kann man einfrieren und Menschen nicht. Das heißt, man kann sie einfrieren und man kann sie auch wieder auftauen. Das ist der springende Punkt. Und was man drin findet, sind wirklich aktive Organismen im Eis eingebettet. Da sehen Sie zum Beispiel eine Bakterienzelle. Und überall, wo Sie diese roten Pfeile sehen, sehen Sie auch Viren. Also dieses Ökosystem lebt. Und so meint man auch, kann es auf anderen Planeten funktionieren. Also wirklich dieses klassische Bild, Zelle mit Zellkern und so weiter. Und auf diesem rechten Bild sehen Sie ein Bakterium während der Zellteilung, also in flagranti. Aber dieses Leben ist wirklich an der Kippe. Diese Zelle braucht zum Beispiel ein ganzes Jahr, um sich zu verdoppeln. Wenn Sie das in der Klärgrube anschauen, dann braucht es 10 Minuten. Dann haben Sie ungefähr einen Größenvergleich. Aber es gibt wirkliche Extremisten. Und wenn man jetzt außerhalb von der Erde geht, dann meint man auch, dass es extremophiles Leben ist, also wirklich Zellen, die an das Extreme angepasst sind. Und was Sie da links sehen im Bild, ist keine Blutkonserve, sondern einfach geschmolzener Schnee. Das sind Schneealgen, die deshalb so rot sind, weil sie einen sehr effektiven UV-Schutz haben. Sie befinden sich auf der Oberfläche von Schnee und brauchen natürlich Pigmente, einen Sonnenschutz, um sich vor UV-Strahlung zu schützen. Und wir Biologen sprechen davon von einer ökologischen Nische. Und egal, wo Sie hingehen auf der Erde, also ich unterschreibe das jetzt inzwischen, egal, wo Sie hinschauen, es finden sich irgendwelche Lebensformen, die das überleben können. Ob das jetzt in Schwefelsäure ist, in Batteriesäure, alkalische Seen, in der Tiefsee bei hohem Druck, hohe Temperatur, ist ganz egal. Wo es Wasser gibt, das ist die Grundvoraussetzung, da gibt es Leben. Und da haben Sie ein Bild, wo Sie diese feinen Venen sehen zwischen den Eiskristallen und da kann sich das Leben dann entwickeln. Also das ist einmal die Prämisse dafür. Es muss irgendwo geschmolzenes Wasser geben. Sonst ist das Leben in einer Kryostase, nennt man das. Was aber diese Zellen uns weit voraus haben, sind Proteine, die äußerst interessant sind, auch für die Biotechnologie. Das ist unter anderem auch der der andere Driver dafür, dass man das untersucht, weil man diese Eiweiße isolieren kann, um diese Gefrier- und Tauprozesse durchführen zu können, was man inzwischen in der Medizin schon einsetzen kann, beziehungsweise auch in der Lebensmittelindustrie. Das heißt, wenn wir uns Gewebe abfrieren, ist das irreparabel. Bei diesen Extremophilen ist es wurscht sozusagen. Es gibt aber auch Refugien, speziell bei unserem Gletscher. Und wer von Ihnen auf dem Gletscher war, kennt diese Gebilde. Wir nennen sie Kryokonitlöcher. Dieser aufgeblasene Name steht für nichts anderes wie für Dreckslöcher. Wenn Schmutz oder mineralische Partikel oder organisches Material auf dem Eis ist, sich erwärmt durch die Sonnenstrahlung und langsam einschmilzt, dann kann sich so eine Art Mikroökosystem bilden, das äußerst fein angepasst ist. Also dieses Feintuning an diese extremen Bedingungen ist wirklich sehr spannend. Und das kann über Jahrtausende im Eis eingeschlossen sein und kann natürlich auch revitalisiert werden. Da sehen Sie diese Löcher im gefrorenen Zustand, wo sie dann wirklich tausende Jahre so bleiben können. Und das ist mein Lieblingsfisch, der absolute Extremist. Man nennt ihn auch den Wasserbären. Und dieser Wasserbär, der ist sehr klein, bis 1,5 mm, aber den können Sie in flüssigen Stickstoff schmeißen, auf minus 270 Grad, zieht er alles ein, wartet, bis er wieder besser ist und dann geht es wieder weiter. Oder Sie können ihn auf 150 Grad plus aufheizen, das macht ihm auch nichts mehr aus. Man kann ihn mit radioaktiver Strahlung bestreuen, man kann ihn in Salzlacke schmeißen. Also dieses Tier hält alles aus und man hat sogar auch Versuche gemacht unter all ähnlichen Bedingungen und er hält es wirklich aus. Also der hat ein Genapparat, der unglaublich ist. Eines der Lieblingsanaloge für die NASA für diese für andere Planeten ist zum Beispiel auch der Lake Vostok. Gehört zu den 10 größten Seen der Erde, ist aber leider kein Badesee, außer unter 4 Kilometer Eis. Das ist ein Satellitenbild und Sie sehen da die Umrisse von diesem See. Und der war über Jahrmillionen von Atmosphäre abgeschlossen. Da vermutet man oder spekuliert man, dass da vielleicht die Evolution ganz anders stattgefunden hat. Dass man dort Organismen findet, von denen wir keine Ahnung haben, wie sie ihre Energie beziehen, weil dort kann niemand Photosynthese betreiben, da ist es zappenduster. Und das ist zurzeit einmal der heilige Gral für die Wissenschaft, zumindest für die Ökologen. Da sehen Sie gerade einen Sketch, wie sich der Gletscher drüber schiebt und die Größenrelationen von diesem See. Er ist bisher noch nicht angebohrt, die Russen werden das nächstes Jahr durchführen. Die Extreme, die vergleichbar sind, sind eben diese tiefen Temperaturen, die Trockenheit, die hohe Strahlung, kosmische Strahlung, UV-Strahlung, die Nährstoffarmut und wenn überhaupt sehr, sehr, sehr kurze Vegetationsperioden. Und man versucht eben diese kalte Biosphäre als Analog zu nehmen, weil eben auch viele andere Planeten kalt sind oder sehr extrem tiefe Temperaturen haben. Das sind Analogien von der letzten Antarktis-Expedition, von einer Tauchexpedition in einem sehr alkalischen See, wo man eben genau diese Lebensformen vermuten könnte. Also immer dieses Könnte, dieses Spekulative. Aber was Sie da sehen als diese zapfenartige Struktur, das ist ein Gebilde von Milliarden von einzelnen Zellen, wie Sie es vorhin gesehen haben in diesem mikroskopischen Bild mit dieser Perlenschnur. Äußerst primitive Zellen, aber weitaus lebensfähiger als so manch anderer Organismus. Ja, und so schaut es von unten aus, wenn man gesichert wird. Und so kann man sich das von der Erde vielleicht auch nach draußen hin vorstellen, wie einfach diese Partikel gefangen werden im Eis. Ist einfach eine große Sedimentfalle, kann sich erwärmen und somit auch Zellen am Leben erhalten. Höhlen nehmen wir ebenso als Analogien, speziell Eishöhlen, das ist die Grubstein-Eishöhle im Dachsteinmassiv, wo man eben vermutet oder sagt, es könnte ja auch diese Ritzen geben oder kleinere Höhlen auf anderen Planeten, wo Leben quasi in einem Refugium überdauern kann. Weil es eben auch ein guter Schutz ist vor der Strahlung und auch Speichermöglichkeit. Und dann die große Frage, wie können jetzt diese Organismen verbreitet werden? Oder kommen sie von der Erde oder kommen unsere von draußen? Das sind große Fragen, wahrscheinlich erlebe ich die Antwort nicht mehr. Aber es gibt Beweise, dass Zellen bis 41 Kilometer Höhe noch vital sind. Das heißt, die Zellen können sich in den Wolkenpartikeln aktiv reproduzieren, sind Wolkenkeime, sind zum Teil, ja, einen kleinen Teil klimarelevant, aber das ist ebenfalls eine sehr, sehr junge Wissenschaft, dass man jetzt sagen kann, in der Atmosphäre gibt es ein aktives Ökosystem und das kann über weit hinaus getragen werden. Also wenn jetzt eine Zelle wirklich angepasst ist, wie weit schaffen sie es dann wirklich? Wenn man sich so isolierte Ökosysteme anschaut, dann kommt ein sehr großer Bestandteil davon wirklich aus der Atmosphäre. Also das ist ein wichtiger Parameter. Ja, sie vergesellschaften sich eben mit den Aerosolen und das ist wichtig auch für diesen Strahlungsschutz. Und die Venus, das ist ein sehr trickreiches Thema oder ein sehr heikles Thema, wie weit man sich da aus dem Fenster lehnen darf. Aber in der Venus gibt es einen Bereich, der äußerst schwefelhältig ist in der Atmosphäre, wo die Temperatur durchaus akzeptabel wäre für Extremophile. Also warum nicht auch dort? Man muss einfach einmal so anfangen, warum nicht? Und wenn man sich das dann vielleicht, wenn es klappt, anschaut, in diesem Höhlenleben, es gibt auch auf der Erde diese Schwefelhöhlen, wo ein pH-Wert von 0,5 ist, wo sich Bakterien wirklich wohlfühlen. Also es gibt durchaus Analogien, wo man sich es bisher nicht vorstellen können hat, was man vielleicht tatsächlich nach außen tragen könnte. Diese Zahlen nur, dass Sie einen Vergleich haben, wie relevant jetzt diese Zellen sind in dem Ökosystem. Es ist einfach ein tausender Schritt von den Wolken in die Eissysteme und dann nochmal ein tausender Schritt zur Produktionsleistung aller Mikroben in den Ozeanen. Also so vergleichsweise klein, aber es ist durchaus ein relevantes System. Das heißt Eis, Refugium und auch Oase. Und durch diese Analogien oder durch diese Extremlebensräume kriegt man wirklich einen anderen Blick dann nach draußen, was kann es geben, und man findet manches wieder machbarer oder möglicher. Und damit bedanke ich mich und gebe weiter an meinen Kollegen, der dann den ersten Spruch gibt.
Ja, wie die Birgit schon erzählt hat, ist offensichtlich Wasser ein wesentliches Element, wenn wir mit der Suche aller Suchen unserer Generation sozusagen beginnen. Einfach weil es naheliegend ist für uns, wenn Leben es komplett anders ausschauen würde, dann würde er vielleicht auch nicht nach Wasser suchen halt. Aber es ist mal ein erster sinnvoller, logischer, pragmatischer Schritt, denn das ist ein Element, das wir doch relativ gut verstehen dürfen halt. Ich werde ganz kurz einen Mini-Überblick geben, was in den nächsten 10 Minuten erwartet. Ein Thema, das wird mein Nachredner Rudi ein bisschen genauer besprechen, glaube ich, die Drake-Formel, glaube ich, kommt bei dir noch genau vor, aber nur ganz kurz anreißen. Das Thema Panspermie, was die Birgit angesprochen hat, das werde ich aufgreifen und ein bisschen weiterbringen halt. Was im Sonnensystem wird der Hauptteil sein? Was sind denn überhaupt die astrobiologischen Hotspots in unserer unmittelbaren kosmischen Nachbarschaft? Und ganz kurz noch eine kleine ethische Sache zum Thema Planetary Protection, die mir auch ein bisschen am Herzen liegt und auch bei dieser Diskussion eigentlich nicht fehlen darf. Beginnen tut es, ein bisschen verschoben, kann man schon lesen noch, mit einer weisen Voraussage aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, als ein weiser Mann gesagt hat, die Annahme, die Erde sei die einzig bewohnte Welt im unendlichen Weltraum, ist genauso absurd, wie zu glauben, dass in einem ganzen Feld voller Hirse nur ein einziges Samenkorn wächst. Finde ich absolut prophetisch. Und es ist letzten Endes eigentlich wahrscheinlich die letzte Bastion des Anthropozentrismus, was fällt. Und man sagt, dass nicht mal die Erde im Kosmoszentrum steht und auch nicht mal die Sonne und nicht mal unsere eigene Milchstraße, sondern vielleicht nicht mal das Leben, geschweige denn das intelligente Leben halt. Und das ist ein bisschen so der Bogen, was ich durch den Abend spannen soll. Die Birgit hat erwähnt, es gibt also offensichtlich Übertragungsmechanismen, wo von den tiefsten Höhlensystemen bis in die höchste Atmosphäre vielleicht da und dort Material ausgetauscht werden kann. Das kann man sogar noch ein Stück weiterführen. Es geht sogar so weit, dass wir also von sogenannter Lithopanspermie sprechen. Panspermie ist das Übertragen von Lebensspuren durch zum Beispiel Meteoriteneinschläge. Wenn ein der Einschlag eines solchen Objekts, das kann durchaus auch mit 200.000 km/h passieren, flach genug passiert, dann werden die Materialien auf der Oberfläche zum Teil hinausgesprengt, in den freien Weltraum raus. Ein Großteil davon geht irgendwo verloren, aber ein winziger Promillesatz kann vielleicht auf einem anderen Himmelskörper landen. So vermuten wir, dass also doch einige zigtausende Tonnen an Material von der Erde auf dem Mars liegen. Oder genauso auch zigtausende Tonnen von Marsmaterial auf der Erde gelandet sind letzten Endes. Von ein paar Kilogramm wissen wir ganz genau, von diesen Marsmeteoriten, wo wir aufgrund der Isotopensignatur sagen können, also chemischer Fingerdruck, das kommt dort her letzten Endes. Das reicht aus, um innerhalb eines Sonnensystems Material zu übertragen. Das sind praktisch gratis Shuttleflüge zwischen den einzelnen Planeten. Der Punkt ist aber der, es ist räumlich relativ begrenzt. Die Geschichte ist die, dass bei diesen Einschlägen Beschleunigungen auftreten, die im Bereich von 10.000 G liegen. Das wird kein Mensch überleben, aber wir wissen, es gibt Bakterien, die nehmen das als eine tolle Abwechslung, Rollercoaster-Ride, Astronomie-Mäßigkeit, und die überleben das. Und wenn so ein Objekt durch den Weltraum fliegt, ein paar Millionen Jahre lang, und ein bisschen durch, also bestimmte Spezies, durch ein paar Millimeter Sand oder Material geschützt werden können, dann kann das auch überleben. Und wenn die Umweltbedingungen auf den Zielkörper halbwegs akzeptabel sind, dann kann dort eine zweite Genesis getriggert werden. Das heißt, die provokante Frage, das ist etwas, was ich auch in meinen anderen Vorträgen immer wieder sage, ist, was wäre denn, wenn zuerst auf dem Mars Leben entstanden wäre und dann über genauso einen Einschlag zur Erde transportiert wurde und hier eine zweite Genesis getriggert wurde. Also wir sozusagen, die Aliens sind halt. Völlig hypothetisch, aber noch haben wir nichts gefunden, was dagegen spricht. Und das Zweite ist, in dieser Lithotransponie gibt es auch die Langstreckenversion davon. Und zwar, Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Himmelskörper eine Atmosphäre aufweist, die kaum durch ein Magnetfeld geschützt ist, dann kann in der obersten Atmosphärenschicht durch den Sonnenwind ständig ein bisschen Material abgenagt, abgetragen werden. Eine Erosion durch den Sonnenwind letzten Endes. Und wenn Sie einen roten Riesen hernehmen, das ist ein spezieller Typ von Sternen, die sehr zum Teil ganz gewaltige Sternwinde erzeugen können, viel stärker als bei der Sonne, dann ist die Reichweite dieser Radiopanspermie, also strahlungsgetriebenen Übertragung von Leben im Kosmos, das reicht bis in 20 Jahre, Lichtjahre hinaus. Das heißt, dass wenn irgendwo auf unserer Galaxis Leben entstanden sein könnte, und man genügend Zeit in ihm, ein paar Gigajahre gönnen wir uns schon, dann kann die ganze Galaxis davon infiziert werden. Ja. Bis jetzt haben wir offensichtlich noch nichts gefunden. Frank Drake, einer der Väter, der Urväter des SETI-Programms, dieser Search for Extraterrestrial Intelligence, hat mir gesagt, ja, wenn wir gefunden haben, noch nicht gefunden haben, heißt noch gar nichts, weil die Abwesenheit eines Beweises Außerirdischer ist noch kein Beweis der Abwesenheit Außerirdischer. Den Satz muss man über die Zunge zergehen lassen. Jetzt schauen wir uns vielleicht ganz kurz diese Hotspots an im Sonnensystem. Und ich darf Ihnen hier von Orten erzählen, die eigentlich, wenn das meinen Kollegen vor 20 Jahren noch erzählt hätte, Wasser auf dem Merkur, wäre wahrscheinlich exkommuniziert worden halt. Oder zumindest exmatrikuliert auf der Uni. Der Punkt ist der Merkur ist viel zu heiß, dass es dort überhaupt was an gibt. Da sehe ich gerade einen kleinen Tippfehler drin, das soll nicht Kelvin, sondern Celsius heißen. Oberflächentemperaturen jenseits von Gut und Böse, ein paar hundert Grad Celsius. Das heißt, wenn da Wasser drauf fällt, durch Kometeneinschläge zum Beispiel, wird sofort wieder verdampfen. Aber es gibt ein paar Orte, vor allem an den Polarregionen, wo man weiß, die Beleuchtungsverhältnisse der Sonne sind so optimal, dass man im Prinzip auch in Kratern drinnen das Kometeneis erhalten kann und über Messungen, zum Beispiel in dem Fall von einem Radioteleskop in Amerika, kann man also sagen, aha, da ist ein Reflexionsverhalten, das wir uns eigentlich nur durch Wassereis erklären können. Oder genauso auch der Mond. Wer beim Mondvortrag weiß, der war von einem halben Jahr, der kennt diese Grafik auch hier. Der Mond hat etwas, was ganz wenige andere Himmelskörper im Sonnensystem haben, nämlich die Rotationsachse steht fast senkrecht auf die Ekliptik. Wow. Was heißt das? Das bedeutet, dass im Endeffekt, wenn ich auf dem Polargegenden stehe, dass wenn ich die Sonnenbahn verfolge, die Sonne nie höher als ca. 1,5 Grad über den Horizont drüber steigt. Und wenn ich selbst im Zentrum eines Kraters sitze, der letzte Teil ist von einem Krater, wenn der ein bisschen abgeschattet ist, dann habe ich hier sehr kalte Temperaturen, ich habe keinen Erwärmungsmechanismus der Sonnenstrahlung. Das heißt, wir haben hier Temperaturen von 30, 40 Kelvin. Das ist sehr kalt, minus 230 Grad Celsius. Und das sind Kältefallen. Wir sehen praktisch diese Mondkrater, das ist eine Art kosmischer Kühlschrank. Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch, wieso der Hype so stark gewesen ist, wie Anfang Oktober die L-Cross-Mission auf den Mond eingeschlagen ist, ein paar werden es vielleicht mitbekommen haben auch, wo man also im Prinzip einen Raketen-Oberstufenteil von der Masse eines größeren Autos im Prinzip mit ein paar tausend Kammer reingeschossen hat und hurra, man hat ein paar Dutzend Kilogramm Wasser hochgeschlagen halt. Und das ist von immens strategische Bedeutung letzten Endes auch, denn Wasser brauche ich ja nicht nur zum Waschen, Essen, Trinken und zum Zähneputzen, sondern auch als Treibstoff für Raketentriebwerke. Das heißt, wir sehen sozusagen den Mond-Südpol als so die letzte Tankstelle vor der Autobahn, unter Anführungszeichen, ja, in das Sonnensystem hinein. Mars, ein absoluter Hotspot astrobiologisch gesehen. Das Ding, also der Planet ist halb so groß wie die Erde, ein bisschen weiter weg von der Sonne als unser eigener Planet, relativ kalt, eine kalte Trockenwüste mit minus 70 Grad Celsius. Das war aber nicht immer so. Wir wissen sehr sicher heutzutage, dass auf dem Mars vor längerer Zeit, bis vor etwa 3,5 Milliarden Jahren, flüssiges Wasser gewesen ist. Ein paar Spuren davon sehen wir heute noch, hier zum Beispiel so alte Flusstäler. Da kann man gleich mal sagen, ohne dass man Geologie studiert hat, ja, da ist offensichtlich Sediment hinausgetragen worden, wie beim Mississippi zum Beispiel. Oder hier zum Beispiel Rampart-Krater. Das sind also spezielle Einschlagstypen, die also durch diese, wenn diese Schlammstrukturen hier sehen, diese rosettenförmigen Sachen, ein Zeichen dafür, hier war ein Einschlag in einer Region, die wahrscheinlich Permafrost enthalten hat. Oder hier zum Beispiel auch, ich wollte es nicht mehr lesen, ich wollte da erblinden lassen, knapp drüber da gibt es Flusstäler. Ja? Wenn man genau hinschaut, sieht man sogar Episoden, wo der Reihe nach, wie bei den Eiszeiten in Österreich, in dem Donaugebiet zum Beispiel, der Reihe nach immer tiefer reingeschnitten worden ist. Etc. etc. Könnte man ewig lang drüber reden. Der Knackpunkt ist der Mars hatte bis vor 3,5 Milliarden Jahren flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche mit Ozeanen mit einer Wassertiefe von etwa 3 Kilometern. 3 Kilometer. Hm? Alles weggegangen, alles verschwunden. Warum beginnen wir schon langsam zu verstehen? Wenn Sie hier zum Beispiel anschauen, ein Berg auf dem Mars, der Olympus Mons, der größte Vulkan des Sonnensystems, ein Berg so groß wie Frankreich, 600 Kilometer in der Breite, dreimal so hoch wie der Mount Everest. Ja? Da war in Wirklichkeit eine Insel früher, zum Beispiel auch. Und dieses Wasser ist zum Großteil weggegangen, ein Teil davon ist in Form von Permafrost erhalten geblieben, plus Wasser als Ressourcen an den Polkappen. Das heißt, wenn man sich anschaut, wenn ich sage, zwar der Planet ist sehr kalt, aber auch an den kältesten Orten auf der Erde gibt es immer wieder Überraschungen, wo vom Untergrund irgendwo geheizt werden kann, durch kleine radioaktive Zerfallsgebiete, wie auch immer halt. Was wäre, wenn auf dem Mars sich in Höhlensystemen zum Beispiel Leben hätte erhalten können oder dort irgendwann entstanden ist letzten Endes halt. Wir wissen es nicht, es gibt eine Möglichkeit, es rauszufinden. Hinfliegen und nachschauen. Daran arbeiten wir auch. Ja. Die weiteren Hotspots, die sollten wir auch nennen. Jetzt wird es ein bisschen exotischer und auch von der raumfahrttechnischen Seite her zunehmend ein bisschen schwieriger zu erreichen. Sind zum Beispiel Kometen. Sie haben vielleicht gehört, vor einer Woche hat die Rosetta-Raumsonne den letzten Swing-by bei der Erde gehabt. Gibt es wunderschöne Bilder auch. Die Kometensonne war in ein paar Jahren zu einem russisch benannten Jury, ist der Kurzform davon, hinfliegen wird. Davon gibt es, also was ist ein Komet überhaupt? Komet ist nichts anderes wie ein schmutziger Schneeball. Diesen Begriff hat Fred Whipple vor langer Zeit geprägt. Ein Objekt, was typischerweise ein paar Kilometer im Durchmesser haben. Also die großen Brocken kommen schon auf 30, 40, 50 Kilometer. Selten, dass sie wirklich sehr viel größer sind. Aber wenn sie in weniger als fünffache Erdentfernung bei der Sonne herankommen, dann beginnen sie an der Oberfläche Material zu verlieren und es entsteht der berühmte Kometenschweif. Und die können zum Teil Dutzende oder Hunderte von Millionen Kilometern lang werden letzten Endes. Das sehen wir hier. Der Knackpunkt ist der, das Wassereis ist sicher die dominante Spezies, da, also im Sinne von das dominante Material, aber Kometen haben jede Menge auch an organischem Material, was sie mitnehmen, bis hin zu Aminosäuren. Das heißt, der kometare Eintrag des Wassers auf der Erde, und das im Prinzip auch eine der großen Quellen für das Wasser unserer Weltozeane ist, bis hin zum Wasser, dem auch unser Körper besteht. Ein Großteil des Wassers, aus dem Ihr Körper zu 2/3 besteht, ist früher in Kometen auch gewesen, oder? Solchen Objekten halt. Ja. Sie sind alle Sternenkinder, unter Anführungszeichen. Da kommt das Leuchten der Augen anscheinend her. Ja. Davon kennt man relativ viele. Also man vermutet die Gesamtzahl der Kometen im Sonnensystem auf ca. 10 hoch 12, eine 1 mit 12 Nullen hinten dran. Also ist jede Menge an Wasser vorhanden, sozusagen halt. Und wenn Sie mal wirklich perfekt, also wenn Sie wissen wollen, wie so Kometenmaterie sich anfühlt, kann man jetzt im Frühjahr wieder toll machen. Wenn Sie an der Autobahn entlangfahren, kurz so wenn die Schneeschmelze einsetzt, dieses dreckige Zeug, dieses ungustiöse, mit viel organischem Material behaftet von den Auspuffen, das ist ein super wunderbares Kometensimulationsmaterial. Verwenden auch unsere Kollegen in Graz dafür zum Beispiel auch. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter raus an Orte, die also vor wenigen Jahrzehnten noch für etwas völlig unwirtlich für Leben gehalten worden sind. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund heraus, dass man hier so einen Mythos der habitablen Zone eingeführt hat. Habitable Zone, die Idee ist die, dass wir sagen, und wir setzen voraus, wir brauchen flüssiges Wasser. Wenn ich jetzt so nah an der Sonne dran bin, beim Merkur, dann ist es zu heiß, ich kann keine stabilen Moleküle machen und ich kann keine Strukturinformationen übertragen. Wenn ich zu weit rausgehe, ist es zu kalt, ist es gefroren und damit auch kein Leben möglich. Das heißt, ich habe eine Zone, einen schmalen Streifen irgendwo zwischen Erde und Mars, wo ich Leben gerade noch zulassen darf. Umsonst nirgends. Das war das Mantra vor 20 Jahren. Das hat sich inzwischen deswegen stark geändert, wenn wir gesehen haben, es gibt auch andere Wärmequellen als die Sonne. Wie zum Beispiel auf diesem wunderbaren Mond vom Jupiter namens Europa, der letzten Endes ist eine Eiswelt sozusagen. Das heißt, die haben einen Eispanzer von so irgendwo einer Größenordnung von 10, 20, 30 Kilometern von der Dicke her und Wassertiefen von 100, 200 Kilometern. Das entspricht dem doppelten Volumen der Erdozeane zum Beispiel. Und wir wissen auch, diese werden flüssig sein. Das heißt, wir haben eine Gezeitenheizung, die Gravitationskraft des Jupiters walkt wie so ein Knödel unter Anführungszeichen den Mond durch und da wird auch Wärme freigesetzt. Und wir wissen auch, es gibt organisches Material, es gibt Salze drunter halt. Und das heißt, wenn man es ganz überspitzt formuliert, haben wir dort eine Art Urversion der Erdozeane sozusagen, in denen vielleicht das Leben oder am Rande deren das Leben wahrscheinlich entstanden ist. Das heißt, wenn ich einen Wunsch ans Christkind hätte, ich habe viele, ja, aber einer, wenn ich nicht so leicht schnell erfüllt ist, ist Eistauchen auf Europa gehen. Ja? Das ist sicher die ultimative Extremsportart. Ja? Genau. Gute Taschenlampe mitnehmen. Oder hier zum Beispiel auch sehr bekannt Enceladus, einer der jüngsten Oberflächen des Sonnensystems. Man sieht eine diese jungfräuliche Weisheit da, also da gibt es fast 100% Rückstrahlvermögen, also ein brillanter Anblick sicher, wenn man im Raumschiff hinfliegen würde. Relativ kalt, Oberfläche minus 201 Grad Celsius im Schnitt halt. Das ist ungemütlich, aber auch hier wiederum haben wir darunter Taschen, die radioaktiv beheizt werden. Wie hier zum Beispiel, wenn Sie am Südpol hinschauen, sind so Streifen, schaut aus wie eine Tigerkralle drüber gefahren, heißt noch nicht die Chinesen-Mafia, sondern das ist so ein Tiger Stripes. Das sind Stellen, wo das Aufheizen vom radioaktiven Material darunter dazu geführt hat, dass hier ganz kleine Risse sich auftun und die führen zu sogenannten Kryovulkanismus. Das heißt, im Hochschleudern von Wasser mit allem Dreck, was mit dabei ist, in Geysiren sozusagen und die reichen aufgrund der geringen Schwerkraft so ein paar hundert Kilometer in den freien Weltraum hinaus. Und so schaut es in Wirklichkeit aus. Keine Hypothese, diese Fotos sind circa ein gutes Jahr inzwischen alt, wo man jetzt mit einer amerikanisch-europäischen Raumsonde wirklich durch diesen Geysir durchgeflogen ist und zum ersten Mal Spektraldaten von der Zusammensetzung bekommen hat. War also wirklich einer dieser tollen Augenblicke in der Raumfahrt, halt, die auch noch in 10, 20 Jahren noch in den Geschichtsbüchern drinnen stehen werden. Ja, wie sie es konkret aussehen, so nicht, die Außerirdischen. Ich möchte ein paar spekulative Sachen noch sagen, aber allerdings, glaube ich, das können wir auch auf die Diskussion für hinterher verschieben, halt, wie sie ausschauen könnten und so, und wie es auf die Kommunikation ausschaut. Ich würde sagen, ja, so können sie auch ausschauen. Wir sollten uns da vielleicht geistig ein bisschen öffnen, unter Anführungszeichen. Ganz kurz, 2 Minuten noch, bevor ich weitergebe, zum Thema Planetary Protection. Eines der Probleme, die wir haben, ist, wenn wir irgendwo Bodenproben auf dem Mars entnehmen möchten, ist, dass wir unabsichtlich das Material dort kontaminieren. Das heißt, unabsichtlich mit unseren biologischen blinden Passagieren dort genau die Proben, die wir nach Lebensspuren untersuchen möchten, mit minimalen Lebensspuren wie Zellwandfragmenten, DNA-Bruchstücken von der Haut des Astronauten, wie auch immer, einfach verseuchen. Das wäre sehr schade von der wissenschaftlichen Seite her, wäre aber auch natürlich ethisch ein bisschen eine komische Geschichte, weil nehmen wir an, wir haben dort eine winzig kleine Oase des Lebens, die seit 3,5 Milliarden da am Rand des Daseins dahin fristet, da kommt der Astronaut und ja, das wäre irgendwie schade. Und man möchte ja auch verhindern, dass wenn da etwas lebt und ich bringe eine Bodenprobe zurück auf die Erde, dass die nicht unkontrolliert ausgesetzt wird und damit das Ökosystem der Erde theoretisch gefährden könnte. Wobei ich fest davon überzeugt bin, dass ein potenzielles marsianisches Leben viel mehr Angst vor uns haben müsste, als wir vor ihm natürlich. Aber man muss sich auch ernst nehmen, die Bedenken. Deswegen müssen alle Raumsonden, die an astrobiologisch interessante Orte im Kosmos hinfliegen, dementsprechend sauber sein. Das heißt, dass man im Prinzip eine signifikante Kontamination des Landegebietes auf mindestens 50 Jahre vermeiden kann, um hier also Wissenschaft ein bisschen einen Vorsprung zu geben. Und tatsächlich gibt es also bei der ESA und bei der NASA sogenannte Planetary Protection Officers, der europäische ist übrigens auch ein Österreicher, der Gerd Kminek, die wirklich verlangen von allen Raumsonden, dass sie dokumentieren, dass sie so sicher gebaut sind, dass da nichts passieren kann. Sonst dürfen sie nicht fliegen, das ist keine Startfreigabe. Ja, und wie es weiter ausschaut, wenn man noch in die viel weiteren tieferen Regionen vorstoßt, weit über unser Sonnensystem hinaus, das wird, glaube ich, im dritten Teil erzählt werden. Ja, das da?
Ja, genau.
Okay, F5. Genau. Vorwärts, rückwärts, Laserpointer.
Okay. Um den Bogen weiterzuspannen, gehen wir von der Antarktis ins Sonnensystem raus in die Galaxis und weiter ins Universum. Was Sie hier sehen auf den diversen Schirmen und auf der Projektion hier, ist nicht nur ein interessantes astronomisches Bild von zwei kollidierenden Galaxien. Was Sie hier vor allem sehen, sind in jeder Galaxie sind ungefähr 200 Milliarden Sterne drinnen. Das heißt also, die beiden, die da zusammenstoßen, haben 400 Milliarden Sterne, sehr viele junge Sterne, die blauen Gebilde, die durch die Schockwelle entstanden sind, sind Sternentstehungsgebiete, wo tatsächlich Milliarden von Sternen entstehen. Und wenn Sie genau schauen, sehen Sie im Hintergrund auch noch so unförmige Gebilde, das sind auch Galaxien. Auch wieder mit Größenordnung 200 Milliarden Sternen drinnen. Und die Frage stellt sich natürlich, ist nicht in diesen 200 Milliarden Sternen ein Sonnensystem und ein Jupiter, eine Erde, eine Antarktis oder Leute wie wir? Und die Frage wurde nicht nur von uns gestellt, sondern die geht schon bis in die Antike zurück. Wurde schon angesprochen, dass damals auch schon Leute gesagt haben, wenn das Universum so groß ist oder wenn die Welt, wie es damals ist, so groß ist, warum kann es dann nicht sein, dass oder es wäre doch verwunderlich, dass es nicht andere bewohnte Welten geben sollen. Wobei man teilweise nicht klar ist, ob wirklich außerirdische Wesen gemeint sind in unserem Sinne oder mythische Wesen, gottgleiche, göttergleiche Wesen. Im Mittelalter hat die katholische Kirche insbesondere diese Diskussion abgewürgt mit recht brutalen Mitteln. Interessanterweise ist das, was der heutige Direktor des Vatikanischen Observatoriums sagt, fast identisch das, was auch Giordano Bruno gesagt hat. Dass in Anbetracht von Gottes Allmacht er so, geradezu eine zweite Erde, oder mindestens eine zweite Erde erschaffen haben müsse. Und was mit dem Giordano passiert ist, wissen wir eh alle. Ich hoffe, dass der momentane Direktor des Vatikan-Observatoriums nicht verbrannt wird, sondern seine Pension wird genießen dürfen. Astronom Christian Huygens hat dann auch das weitergetrieben. Die katholische Kirche ist ein bisschen außer der Mode geraten und speziell im Nordwesten von Europa haben dann Leute Fragen gestellt, die man früher nicht stellen durfte. Und es wurde argumentiert, dass wenn es irgendwo anders so ausschaut wie bei uns, warum soll es dann nicht tatsächlich so sein wie bei uns, nämlich inklusive Leben. Und diese Analogieargumente wurden dann weiter ausgearbeitet. Interessanterweise Kant hat in einem Frühwerk, einem vorkritischen Werk, von den Bewohnern der Gestirne geschrieben und geht über die bloße Mutmaßung, er hat ein paar Theorien aufgestellt, die also nicht ganz stimmen, er hat eine Abhängigkeit, er hat unser Sonnensystem betrachtet, nicht unsere Galaxis und hat gemeint, je weiter von der Sonne entfernt, desto intelligenter sind die Bewohner dieser Planeten. Das hat sich nicht halten lassen. Aber er geht über die bloße Existenzspekulation hinaus und stellt die Frage, ob die Werte, die moralischen Wertesysteme solcher hypothetischer Wesen, ob die mit unseren übereinstimmen würden oder unsere mit den anderen. Das sind interessante Überlegungen, auf die wir noch zurückkommen. In der Wissenschaft ist die Frage nach außerirdischen Intelligenzen ein bisschen aus der Mode gekommen und verpönt, weil speziell in der europäischen Wissenschaft, wir Europäer haben eine Tendenz, immer noch Wissenschaft sehr, sehr ernst zu betrachten und die Frage, ob es außerirdisches Leben gibt, ist halt keine so wahnsinnig ernste, das ist auch ein bisschen eine lustige. Die Amerikaner haben das nicht. Percival Lowell hat 1895 das Lowell Observatory gegründet mit der spezifischen Aufgabe, die Marskanäle zu erforschen. Er hat damals angenommen, dass das Transportwege sind, die von intelligenten Marsbewohnern gebaut wurden. 1960 ist das dann, also in der Zwischenzeit war es in die Literatur ausgelagert, wir alle kennen Jules Verne, wir kennen Science-Fiction-Romane. Und 1960 ist dann losgegangen mit Frank Drake und Jill Tarter, die die Frage ernsthaft gestellt haben. In weiterer Folge Carl Sagan und Bruce Murray sind von der ganz anderen Richtung hergekommen und haben gesagt, es ist überhaupt nicht möglich. Aha, ich habe da irgendeinen falschen Knopf gedrückt. Es ist gar nicht möglich, dass es keine anderen Zivilisationen im Universum gibt. 1990 ist das Ganze dann um 180 Grad gedreht worden. Die NASA, auf der Suche nach Rechtfertigung für Forschung und Geld ausgeben, hat gesagt, die interessanteste Frage auf der ganzen Welt ist doch, wo kommen wir her und gibt es nicht andere auch außer uns? Das Origins-Programm wurde wurde die Suche nach den Grundlagen für Leben hier und anderswo als Rechtfertigung für die Forschung genommen. Leben in unserem Sinne ist an Planeten gebunden. Und daher, wir haben festgestellt, dass es in unserem Planetensystem zwar möglicherweise Leben geben könnte, aber ganz sicher keinen zweiten Kepler-Salon. Daher müssen wir aus unserem Planetensystem rausgehen in das, auf andere Planeten, und die müssen wir zunächst einmal suchen. Sogenannte Exoplaneten, Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Wir haben mehrere hundert in der Zwischenzeit gefunden, in ganz kurzer Zeit eigentlich. Erst in den letzten, sagen wir, zwei Jahrzehnten ist diese verhältnismäßig große Anzahl von Exoplaneten gefunden worden, und es scheint so zu sein, dass Planetensysteme der Normalfall sind, dass so gut wie alle Sterne ein Planetensystem haben. Eins kann ich Ihnen zeigen, das ist im, das sollte der Laserpointer sein, das ist im Orionnebel silhouettiert gegen den hellen Hintergrund des Nebels. Sehen Sie da einen jungen Stern, der eine sogenannte Akkretionsscheibe um sich hat, aus der vermutlich, während wir hier sprechen, Planeten auskondensieren und Millionen von Kometen auskondensieren, die dann auf die Planeten einstürzen und Ozeane erzeugen und Leben erzeugen und uns, also Menschen oder hochentwickeltes Leben erzeugen. Aus technischen Gründen ist es leichter, große Planeten zu finden, als kleine Planeten zu finden, klarerweise. Und die Planeten, die wir bis jetzt gefunden haben, sind alle ziemlich groß, so Jupiter-Saturn-artige und größer sogar. Aber die Annahme ist natürlich gerechtfertigt, dass wenn es Jupiters gibt und Saturns gibt irgendwo, dann wird es auch Erde, Mars, Venus geben irgendwo. Und dann ist die Frage, wir wissen, dass auf der Erde das Leben entstand oder aufgetaucht ist, unmittelbar nachdem es möglich war, unmittelbar nachdem die Erde so weit abgekühlt war, dass überhaupt Leben unterstützt werden konnte, gab es das auch schon. Es hat dann ziemlich lang gedauert, bis wir aufgetaucht sind. Aber Leben, so wie in der Antarktis, gab es damals schon unmittelbar, nachdem es möglich war. Und jetzt ist die Frage, ist das überall so? Muss das so sein? Ist das Leben eine universelle Eigenschaft des Universums? Und in der Diskussion können wir dann noch darüber reden, welche Möglichkeiten es dazu gibt. Wenn das aber so ist, dann muss es auch auf vielen Exoplaneten Leben geben. Und wenn es Leben gibt auf vielen Exoplaneten, dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch intelligentes Leben. Der Gernot hat den Begriff der habitablen Zone ein bisschen relativiert. Und ich gebe zu, dass für Mikroorganismen und Extremorganismen die habitable Zone ein bisschen irrelevant ist. Aber für den zweiten Kepler-Salon, der wird nicht auf dem Titan stattfinden können. Der muss in der habitablen Zone, und freundlicherweise liegt unsere Erde in der habitablen Zone um unsere Sonne herum, so einen mittelmäßigen Stern. Für kleinere und schwächere Sterne ist die ein bisschen näher beim Zentralgestirn, für heißere Sterne ist sie ein bisschen weiter weg. Aber diese habitable Zone ist für die Entwicklung von höheren Lebensformen schon notwendig. Also zur Frage, wie viele könnte es denn geben? Und da hat Frank Drake in den 70er Jahren eine Formel dazu aufgestellt. Nämlich, die Zahl der möglichen Zivilisationen ergibt sich aus, im Prinzip die Zahl der Sterne, ist eigentlich die Zahl, die Rate der Sternentstehung, aber wenn man über die Zeit integriert, ist es eben die Zahl der Sterne, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese Sterne Planeten haben, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese Planeten eine Exosphäre haben, also eine Sphäre, in der Leben unterstützt werden kann, multipliziert, dass auch Leben sich dort entwickelt hat, mit der Wahrscheinlichkeit, dass sich Leben dort entwickelt hat, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Leben intelligent ist, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute mit uns reden wollen oder können, multipliziert mit der Lebensspanne einer solchen Zivilisation. Klarerweise, wenn die Zivilisation lang dauert, dann ist die Überlappungswahrscheinlichkeit mit uns groß. Wenn sie nur ganz kurz dauert, dann ist die Überlappungswahrscheinlichkeit klein. Dann könnten die längst schon existiert haben oder noch nicht existieren. Jetzt sind diese Parameter natürlich extrem unsicher. Die Annahmen sind momentan reine Spekulation. Bis natürlich auf diese Zahl, die Zahl der Sterne. Und erinnern Sie sich an das erste Bild, wir haben mit einem Blick ca. 400 Milliarden Sterne gesehen. Und da habe ich da gar nicht die Galaxien im Hintergrund mitgezählt. Das heißt, diese Zahlen können sehr, sehr klein sein. Die werden kompensiert durch diese riesige Zahl von Sternen. Und daher kann man, wenn man auch noch so vorsichtig ist, kann man davon ausgehen, dass man hunderte, wenn nicht tausende Zivilisationen pro Galaxis annehmen kann. Natürlich die Frage, bitte, wo sind sie? Ja, noch hat schon gesagt, vielleicht sind es wir alle. Aber es landen keine Raumschiffe, es laufen keine spitzohrigen Leute herum. Also, das führt zum Fermi-Paradox. Fermi hat sich das schon in den 50er Jahren überlegt. Hochentwickelte Zivilisationen würden nur ungefähr 40 Millionen Jahre brauchen, um die ganze Galaxis zu besiedeln. Jetzt nicht, um ein galaktisches Imperium aufzubauen, sondern so wie die Südseeinsulaner die Inseln des Pazifik besiedelt haben, so peu à peu. Ne? Und teilweise vergessen haben, wo sie herkommen sind. Aber 40 Millionen Jahre sind ja verhältnismäßig kurz, verglichen mit der Lebensdauer der Lebenszeit der Galaxis und der Lebensdauer unseres Sonnensystems. Aber bitte, wo sind die? Die müssen ja überall, die müssen ja überall sein. Naja, Gründe dafür, dass sie nicht da sind, könnten sein. Eine prinzipielle Unmöglichkeit. Vielleicht ist da draußen irgendwas, das wir überhaupt nicht kennen, das es verunmöglicht, dass solche Kontakte oder gar Begegnungen stattfinden. Kurzer Lebenszyklus. Wenn dieses L sehr klein ist, einige tausend oder auch zehntausend Jahre, dann ist es unwahrscheinlich, dass die 10.000 Jahre, die diese Zivilisation diese Bedingungen erfüllt, Kommunikation, Intelligenz und so weiter, sich überlappen mit unseren 10.000 Jahren, wo wir diese Bedingungen erfüllen. Warum kann der Lebenszyklus so kurz sein? Naja, Meteoriteneinschlag. Eine Supernova-Explosion in weniger als 100 Lichtjahren Entfernung. Bumm, weg, alle. Sind wir alle weg in ganz kurzer Zeit. Gamma-Ray-Bursts, wir haben Grund zur Annahme, dass die nur im frühen Universum stattgefunden haben, aber niemand sagt uns, dass das so richtig sein muss. Und ein Gamma-Ray-Burst in unserer Galaxis sterilisiert die gesamte Galaxis. Etc., ganz groß geschrieben, denn wie lange kennen wir diese Dinge, wie lange sprechen wir von Kollisionen, von Supernova-Explosionen, von Gamma-Ray-Bursts? Weniger als 50 Jahre. Das heißt, in dem etc. steckt die Forschung der nächsten 100 Jahre drinnen und da gibt es noch zahllose Möglichkeiten, warum der Lebenszyklus kurz sein könnte. Mangelnde Wahrnehmbarkeit. Wenn ich Ihnen ein Blattl Papier gebe mit einem Strichmandl drauf, dann wissen Sie alle, was das ist. Wenn ich Ihnen vor 200 Jahren einen Memory Stick mit 1000 JPEGs drauf gegeben hätte, dann hätten Sie nicht gewusst, was das sein soll. Vielleicht sind die Signale hier. Wir erkennen sie aber nicht als solches. Zum Beispiel ist ein maximal komprimierbares Signal ohne Kenntnis des Dekomprimieralgorithmus vom statistischen Rauschen nicht zu unterscheiden. Es könnte auch sein, dass die Zivilisationen zwar da sind, aber kein Interesse haben, mit uns zu reden. Wenn sie durch einen Wald gehen, schauen sie auch nicht in jedes Wespennest an. Und dann gibt es das Konzept des galaktischen Zoos. Vielleicht steht bei der Pluto-Bahn am Ende des Sonnensystems eine Tafel, bitte nicht füttern. Ein bisschen ernster. Frage, sind vielleicht hochentwickelte Zivilisationen notwendigerweise autodestruktiv? Wir haben ein reines Glück, dass wir die 50er Jahre ohne Nuklearkatastrophe überlebt haben, den Kalten Krieg. Wenn das losgegangen wäre, wären wir in der Steinzeit. Das wird man nicht hier sitzen. Wir sind gerade dabei, unser Ökosystem zu zerstören. Titelgeschichte im Profil. Wenn wir nichts tun, in 200 Jahren sterben wir aus. Runaway Technology. Ist mir kein deutscher Ausdruck eingefallen, vielleicht weißt du einen. Im Kleinen haben wir das alles schon erlebt. Da kabeln noch was anschließen, Videorekorder anschließen und dann geht irgendwas nicht. Ein Abend ohne Fernsehen. Bis einer kommt und das repariert. Im Großen, noch die Urknallmaschine im CERN, wenn das stimmt, was Leute vermuten, dann zack, weg sind wir. Aber, wieder ernster, könnte es nicht sein, dass dadurch, dass wir die Möglichkeiten von Technologie und Kommunikation und Raumfahrt uns schaffen, gleichzeitig unsere ökologische Nische so verändern, dass das Interesse an Raumfahrt, Technologie und so weiter uns völlig abhanden kommt? Da habe ich viel dazu zu sagen, aber jetzt wird es den Rahmen sprengen. Geht man davon aus, dass alles funktioniert und irgendwann einmal kommt es zum Kontakt. Die Vorstellung, dass ein Raumschiff landet und ein aufrechtgehender Zweibeiner aussteigt und salbungsvoll grüßt, wenn das passiert, das ist der Papst, das ist kein Außerirdischer.
Aufrecht, ja.
Mit Armbanduhr. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, und das ist ja ein bisschen rausgekommen, dass das organische kognitive System jedes Lebewesens abgestimmt ist auf die ökologische Nische, wo es sich evolviert hat, nämlich bei uns auf diesem Planeten. Wenn jemand von einem anderen Planeten kommt, von einem Exoplaneten kommt, der notwendigerweise ein bisschen anders ausschaut, könnte das vollkommen anders sein. Morphologisch, also im Aussehen, im Verhalten, Händedruck, vermutlich nicht drinnen, was die stattdessen tun, der Vorstellung der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und in der Denkweise. Bitte, das trifft für einige Erdbewohner auch schon zu, aber klarerweise schon auf unserer eigenen Erde gibt es Kreaturen, die schauen nicht besonders sympathisch aus. Und natürlich können wir nicht voraussetzen, dass Bewohner von Exoplaneten sehr sympathisch ausschauen. Sie könnten im konkret extrem repulsiv wirken. Und wir für die, wie gehen wir damit um? Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass unsere Kommunikation auf Grundelementen beruht, die schon den Säugetieren gemein sind. Ja, wir können uns kaum mit Schlangen unterhalten oder mit Spinnern. Wir können uns aber mit Hunden und Katzen und anderen Säugetieren problemlos unterhalten. Man kann das aber nicht verallgemeinern. Jetzt schon wieder zurück zu Kant, der hat erstmalig die Frage gestellt, stimmen, ist es notwendigerweise so, dass die moralischen Wertesysteme übereinstimmen? Und die Antwort ist, für Kant noch nicht bekannt, ein Nein. Denn unser moralisches Wertesystem ist Produkt unserer Evolution. Und wenn jemand auf einer anderen Pfad evolviert, dann hat er ein anderes Wertesystem. Wie können wir mit dem umgehen? Vielleicht ist in dieser anderen Gesellschaft Polygamie was ganz was Normales, Infantizid was Normales, Kannibalismus was ganz was Normales, etc. Wieder groß geschrieben. Denn es können Dinge sein, von denen wir uns keine Vorstellung machen. Auf jeden Fall müssen wir unsere Religionsvorstellungen vermutlich drastisch relativieren. Also die Sache mit Erlösung und so weiter, das ist dann nicht mehr ganz so klar, wie es momentan klar zu sein scheint. Und vor allem müssen wir uns damit anfreunden, dass wir möglicherweise erkennen müssen, dass wir nicht annähernd so intelligent sind, wie wir gerne glauben. Wenn sich herausstellt, dass Fragen, an denen wir seit Jahrhunderten arbeiten, anderen intelligenten Wesen durch bloßes Hindenken klar sind, dann müssen wir ein bisschen zurückstrecken. Abschließen möchte ich damit. Jeder von Ihnen kann sich beteiligen auf der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Da gibt es den SETI@Home-Client, den können Sie sich runterladen vom Internet. Statt eines Bildschirmschoners, also immer wenn der Computer nichts tut und der Bildschirmschoner kommt, kommt stattdessen das SETI@Home-Client, holt sich über das Internet einen Schwung Daten von Arecibo und versucht in diesen Daten Artefakte, Korrelationen zu finden. Das Programm läuft seit 10 Jahren, ziemlich genau, im Mai waren es 10 Jahre, und gefunden wurde noch nichts und ist wahrscheinlich der größte Konsument an Rechenzeit in der Geschichte der Menschheit. Es sind mehrere hunderttausend Jahre Rechenzeit pro Jahr, die die ins Etihad-Home reingehen. Gefunden wurde leider noch nichts, aber wenn Sie mitmachen, vielleicht sind Sie einer der glücklichen 6 aus 45, die ein Signal finden, dass er Frostredische hindeutet. Okay, danke.
Vielleicht, weil wir gerade bei Kommunikation sind, ich glaube, das ist auch ein erster guter Startpunkt, auch jetzt in der Anschlussdiskussion. Ich kann mich erinnern, es hat vor fast über 30 Jahre her oder sowas einmal einen Kongress gegeben von den Urvätern der Astrobiologen und gemeinsam mit Kommunikationswissenschaftlern, Linguisten, Mathematikern und so weiter. Und ich gefragt, okay, was wäre eine universelle Sprache heute? Es ist nicht Englisch, nicht Latein. Man sagt, okay, ist die Mathematik vielleicht, einfach aus dem Grund heraus, dass wenn nämlich jemanden kommunizieren möchte, der außerhalb ist, dann sollte dieser jemand eine grundlegende Vorstellung haben von der Physik, vom Aufbau im Kosmos halt, wo sie im Kontext umgehen im Endeffekt halt. Und dann haben wir gesagt, okay, eine mathematische Nachricht, wie bei Contact oder so, das wäre sicher mal eine nette Idee halt. Worauf man sich auf ein nettes Experiment geeinigt hat, wo man also die Gruppe, das waren ein paar Dutzend Teilnehmer an der Konferenz, in zwei Teams aufgeteilt hat. Das eine waren die Auswärtigen, die haben also eine wissenschaftliche Information verfasst in Form eines mathematischen Codes und geglaubt haben, den könnten wir also auch in ein Radioteleskop hineinspeisen und haben einfach das auf einen Zettel Papier gesagt, so, das habt ihr empfangen. Und die andere Gruppe hat also ein paar Tage Zeit gehabt zum Dekodieren. Und das Outcome war, sie haben es nicht geschafft. Ja, mit dem Raum zu kommunizieren. Das heißt, ich glaube, dass es einfach ein paar sehr grundlegende Schwierigkeiten gibt zu kommunizieren. Und ich glaube, gewisse Konzepte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Konzept, ein spirituelles Konzept, der Begriff Gott, wie übersetzt man sowas in eine Sprache, die man über Radioteleskop übertragen kann, dass es konzeptionell verstehbar ist überhaupt. Also das können wir immer weglassen einmal. Ich glaube, dass der erste Kontakt sehr weniger spektakulär passieren wird, also eben nicht das Wesen, was zweibeinig aus dem Raum aufsteigt und diesen hier macht. Und auch wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt die Fernübertragung der Enzyklopädie Galactica in Form von SETI at Home. Ich glaube, der erste Kontakt wird ein sehr, sehr unspektakulärer sein. Also die ganze Frage nach dem, wer spricht für die Menschen, was sagen wir denen und so weiter, wird sich sehr stark relativieren, weil ich glaube, der Erstkontakt wird sein, dass wir halt irgendwo mal eine wissenschaftliche Randnotiz sehen werden, dass man auf irgendeinem Exoplaneten, der halt gerade Erdmasse hat, eine Atmosphäre gefunden hat und die hat ein bisschen eine komische Isotopensignatur, mehr weiß man auch nicht, dann ist man ein Jahr wieder ruhig und dann kommt eine nächste Publikation, diese Isotopensignatur, die hat das O12, O13, also zwei verschiedene Sauerstoffisotope, dann werden die Biologen sagen, das kennen wir von der Erde, das ist doch etwas, was bei Leben auch manche vorkommt, da gibt es ja spezielle Verhältnisse und so wird sich langsam entwickeln, bis wir eines Tages feststellen werden, wow, es ist sehr plausibel, dass den Planeten, der sehr weit weg ist, den wir nicht physisch erreichen können auf absehbare Zeit, wahrscheinlich Leben sein könnte. Ich glaube, das ist meiner Ansicht nach, mein Bauchgefühl, das wahrscheinlichste Szenario. Völlig unspektakulär. Und dann wird es eine Generation dauern, bis unsere Neugierde so groß geworden ist, dass wir sagen, und jetzt schauen wir uns genau an, jetzt überlegen uns vielleicht Möglichkeiten, die vielleicht eines Tages eine unbemannte interstellare Sonde irgendwo hinschicken können, die in 3000 Jahren ankommen wird. Wer weiß. Damit spekulativ. Also wie das jetzt, dieser Erstkontakt ausschauen könnte.
Ich sehe das so, je nachdem, wer das entdeckt. Also genauso wie du es gesagt hast, wenn das jetzt ein Chemiker ist, dann sagt er, okay, das sind jetzt irgendwelche Isotope. Wenn es ein organischer Chemiker ist, dann sagt er, das sind Aminosäuren. Und der Biologe sagt, halt, da ist ein DNA-Bruchstück. Und das ist wirklich so, wie sich dann das Puzzlespiel zusammenfügt. Und darum ist es also wichtig, dass das interdisziplinär aufläuft. Weil der Biologe schaut oft nicht über Zellmembran aus, oder der Chemiker über was raus. Ich glaube, dass das ein Zusammenspiel ist und nicht so zu sagen, jetzt da mal leben. Ich glaube, das ist ein Stufenprogramm.
Ja, da liegt sich einer der Kerne, oder? Also kann man es, also denke ich jetzt an die Biologie, können wir praktisch nachweisen, ab wann etwas sozusagen beginnt zu leben und können wir irgendwie eine logische Konstruktion oder einen logischen Weg dorthin irgendwie nachvollziehen? Weil wir erst dann wissen, ob das sozusagen ein universeller Mechanismus ist oder ob das sozusagen wirklich der unglaubliche Superzufall war. Glauben Sie, dass da, also wie das Rennen dort ausschaut, haben Sie da eine Idee aktuell?
Na, das ist ja gerade der Hund. Weil, ja, weil man eigentlich nicht sagen kann, oder das ist genau das, dass man das so als Epizentrum da sieht. Man sagt, das Leben da schaut so aus, genau wie der Herr Albrecht das gesagt hat. Und so stellen wir es uns auch woanders vor. Und wenn wir wirklich was finden, wie weit kann man das dann wirklich definieren, ist das lebensfähig? Ich kann mich erinnern, wie ich ein Paper begutachtet habe, wo wir wirklich drüber gesessen sind und gesagt, ist das jetzt Leben oder ist das nichts? Das war ein astrobiologisches Paper und das ist dann genau die Hürde, wo man es dann oft auch nicht weiß. Wie definiert man überhaupt Leben?
Dazu ganz ein kleines Beispiel zu verdeutlichen halt. Wie definiere ich Leben? Da hat es einmal so in meiner Schule einmal so eine Definition gegeben, halt Leben ist definiert einmal, es kann sich fortpflanzen, es hat einen Stoffwechsel, ja, es kann auf äußere Einflüsse reagieren. Klingt eigentlich plausibel, oder? Nehmen wir uns mal eine Kerzenflamme her. Eine Kerzenflamme hat einen Metabolismus, sie isst Sauerstoff und produziert CO2, sie kann sich fortpflanzen, immer zweite Kerzen dazu, und sie kann auf Umweltreize reagieren, sie kann sogar sterben. Okay? Super. Wir sind wieder am Anfang.
Das aber gilt ich glaub, für alles, nur nicht für Kerzen. So einfach. Ja, ich habe es letztens gelesen, irgendwie gerade in der Vorbereitung ein bisschen so gesehen. Es gibt ja jetzt auch einen ExoLife-Zusammenschluss in Österreich. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen dabei ist. Wurden zwei Namen aus Wien genannt. Egal, dort wurde spekuliert, dass zum Beispiel Leben mit Kohlenstoff und Stickstoff statt Kohlenstoff-Sauerstoff eine Basis wäre, weil angeblich hitzestabiler, keine Ahnung, ich kann mich da jetzt nicht... Also wo sozusagen ein völlig anderer Metabolismus sozusagen im Vordergrund stünde oder als Lösungsmittel Ammoniak statt Wasser. Also wo wir dann sozusagen absolute sichere Terrain des uns bekannten Lebens sozusagen verlassen würden. Aber was ist sozusagen, also gibt es eine Möglichkeit uns zu beschreiben, vielleicht wie man aus der Biologie rangeht, ab wann man jetzt zum Beispiel auf der Erde sagt, okay, Virus, nein, ist kein Leben, Bakterium, wie klein kann es sein? Gibt es da irgendwie so eine Grenze, wo man erkennt, das ist jetzt, das würden wir noch als Leben bezeichnen?
Ja, man spricht inzwischen schon von Nanobakterien. Also das klassische Bakterium oder kleines Bakterium hat 0,2 Mikrometer, so mit Daumen. Und Nanobakterien gehen dann noch viel kleiner runter im Maßstab. Und dann stellt sich ein Biologe die Frage, wie groß kann das noch sein, bis das ganze DNA-Material noch gepackt werden kann, in einer notwendigen Größe. Und also da kippt dann oft einfach so das Verständnis dafür, genauso wie beim Metabolismus, weil man andauernd Extremisten findet, also wirkliche Extremisten, die mit Stoffen umgehen müssen oder nur können, wo andere Zelle, eine normale Zelle, dann einfach sterben wird. Also die kann man zum Beispiel mit einem normalen Sauerstoff oder eine normale Atmosphäre setzen.
Also ich habe im Vorfeld mal gelesen, irgendwie, es war im Spektrum der Wissenschaft vor 3 Monaten, glaube ich, also wo man sozusagen die Frage stellt oder einfach Spekulationen in den Raum gestellt hat, ja, vielleicht sind sie schon da. Also könnte es Metabolismen geben, zum Beispiel bei den Extremophilen, die eigentlich gar keine sind, die aus sozusagen unserem Evolutionsstrang kommen, sondern vielleicht eben sich anders festgebissen oder hier zugereist sind sozusagen. Ja, bis dahin nehmen natürlich zur Frage, sind wir zugereist.
Ja. Das ist ja, um eine Analogie zu verwenden, lange Zeit haben wir gefragt, wie sind die Landschaften entstanden auf unserem Planeten? Und die Antwort ist, sie entstehen dauernd. Jetzt, während wir sprechen. Und eine Spekulation natürlich, und wahrscheinlich die Biologin wird mir gleich was aufsetzen. vielleicht ist die Frage, wann und wie ist das Leben entstanden, auf ähnliche Art und Weise beantwortbar. Es entsteht andauernd, nur es geht nicht weiter. Es stirbt sofort nach Millisekunden oder noch kürzerer Zeit wieder ab. Und irgendwann einmal in der Vergangenheit waren die Randbedingungen so, dass es eben dann weitergegangen ist. Und seither wird evolviert. Aber im Prinzip möglicherweise dauernd. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, es kommt andauernd aus dem Weltraum, regnet es auf uns herab. Stirbt aber in den allermeisten Fällen sofort wieder ab. Und gelegentlich gibt es halt eine Schweinegrippe. Oder Ebola. Oder sonst was. Oder AIDS. Zweite, reine Spekulation. Nichts bewiesen. Dritte Möglichkeit, Leben ist im ganzen Universum vorhanden. Und zwar nicht dadurch, dass es rund um ein Zentralgestirn durch Wärme, durch stochastische Prozesse in der Oortschen Wolke oder sonst wie entstanden ist, sondern das ist entstanden, als das Universum so jung und so klein war, dass die gesamte Materie des Universums auf einem wesentlich kleineren Raum zusammengepresst war und das gesamte Universum ungefähr Zimmertemperatur hatte. Man stelle sich die statistischen Möglichkeiten vor für Interaktion von Molekülen und Erzeugung von hochkomplexen organischen Molekülen. Dann ist das Ganze weiter auseinandergegangen und abgekühlt. Aber im ganzen Universum sind im gefrorenen Zustand diese Bärtierchen vorhanden. So, dann kommt ein Planet, der gerade abgekühlt ist, so weit, dass er Leben unterstützen kann und sammelt das Ding, diese Dinge auf. Und schon erblüht Leben. Das sind reine Spekulationen, aber durch nichts ist bewiesen, dass sie nicht möglich sind.
Also ein möglicher universeller Mechanismus, der ja auch immer wieder in den Raum gestellt wird, ist ja sozusagen eben Oortsche Wolke, Sie haben es erwähnt. Also Kometen werden über harte Strahlung sozusagen, entstehen dort organische Moleküle. Kometen regnen immer auf Planeten sozusagen und irgendwann wird der Planet eben so weit sein, dass dort das existieren kann, also weiterhin stabil bleibt dieses Molekül und dann geht es weiter sozusagen. Gut, ich glaube, dass wahrscheinlich im Publikum einige Fragen sein werden. Wo fangen wir denn an? Hast du schon jemanden gesehen? Ja, bitte.
Mich würde interessieren, in welchem Wert das N bei der Drake'schen Gleichung erreichen muss, damit außerirdisches Leben oder intelligentes Leben irgendwo im Universum nur einmal anzutreffen sein wird.
Zwei. Wir und die anderen.
Und wesentlich mehr kann man auch wirklich nicht sagen. Es müssen vor allem die Spannen übereinstimmen, die Zeitspannen überlappen, während der eine Zivilisation sowohl technisch wie auch kognitiv oder einstellungsmäßig in der Lage und willens ist, zu kommunizieren, zu den Kontakt herzustellen. Das muss gegeben sein. Aber, und da gibt es ein interessantes Gedankenexperiment, wenn Sie die Zeitdauer also komprimieren oder als Bruchteil ausdrücken, wo es uns möglich gewesen wäre, ein Signal zu empfangen, naja, eigentlich erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Und diese 100 Jahre, die sind ja verschwindend gering. Und sogar wenn wir gegen alle Wahrscheinlichkeit noch ein paar 10.000 Jahre überleben als technologische Zivilisation und während dieser 10.000 Jahre unser Bedürfnis zur Kommunikation gar nicht aus uns hinausgebrütet wurde, was ja durchaus eine Wahrscheinlichkeit ist, dann sind auch diese 10.000 Jahre nur eine ganz kurze Zeit verglichen zur Lebensdauer des Sonnensystems, der Galaxis, des Universums. Vielleicht gab es schon zahllose Zivilisationen, die versucht haben, miteinander in Kontakt zu treten, aber keine dieser Zeitspannen hat sich überlappt.
Und welche Kommunikation, beziehungsweise was wird überhaupt als Kommunikation mit uns verstanden, wenn die SETI-Organisation Wellen aus dem All aufnimmt und identifizieren will, was die Außerirdischen mit uns oder uns mitteilen wollen?
Ja, nur es gibt uns, hier sind wir. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel eine Primzahlenreihe kodiert in einem im Binärsystem. Das wäre ein deutliches Zeichen, dass da draußen jemand ist. Denn Binärsystem, verhältnismäßig einfach zu übermitteln, allerdings erfordert Gedankenleistung und Primzahlen. Das erfordert mathematisches Verständnis. Wenn sowas daherkommt, wenn ein solches Pattern in dieser Wolke von Signalen drinnen ist, dann wissen wir, da ist jemand.
Also ich bin da mathematisch nicht so firm. wer erkennt das so noch weiter?
Ah, das ist sehr leicht zu kennen.
Wir senden ständig was raus.
Wir haben noch einmal vor langer Zeit
Mikrofon.
Wir hören eh, aber es war sonst niemand.
Also vor langer Zeit hat man ja da schon einmal so ein Raumschiff rausgeschickt, wo man sich gedacht hat, man gibt das rein, ein paar, was weiß ich, metallnartige Sachen und so weiter, dass irgendeiner so ein Zeichen vom Leonardo da Vinci oder sonst
irgendwas
Ich meine, das ist ja eigentlich eher primitives.
Genau, es war mal ein Versuch, bei dem sicher jemand, der auf unserem technischen Niveau ist und das Signal auffängt, einmal eine Augenbraue gehoben hätte und gesagt, das ist aber interessant. Ja. Der Knackpunkt ist der, dass die Signale sich ja nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Halt. Das heißt, das Ding ist vor ca. 50 Jahren ausgeschickt worden, also nicht einmal 50 Jahre sind es halt. Das heißt, wir haben eine Raumblume von 50 Lichtjahren bis jetzt durchkreuzt damit. Ja. Das ist nicht sehr viel für astronomische Verhältnisse. Das heißt, da erreichen wir gerade mal ein paar Dutzend Sterne letzten Endes, halt, die möglicherweise ein Planetensystem haben. Also wenn, dann müssen wir wirklich schon über signifikante Teile unserer eigenen Milchstraße was ausschicken. Also müssen wir noch ein paar tausend Jahre warten. Halt. Also diese Versuche, genauso auch wie die Schallplatten, was an Bord von Voyager mitgeschickt worden sind, sind ein netter, wunderbarer, symbolischer Akt. Halt. Ich liebe diese Idee und es ist super gemacht worden. Halt. Nur halt, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Halt. Also das braucht lange, bis man mal die Voyager Wolke erreicht hat, von innen her. Und dann fangen wir jetzt zum Reden an. Ja.
Sicher ist wohl nur, dass der menschliche Forscherdrang grenzenlos ist. Wir erweitern ja laufend unsere Grenzen, im Kleinen wie im Großen. Atomos war ja unteilbar und wir sind ja heute um einige Potenzen weiter drunter, auch im Biologischen. Wir reden nicht nur von Bakterien, wir reden von Prionen. Genauso im Kosmos, wobei eine kleine Nebenfrage zu stellen ist, wie ich zum ersten Mal gehört habe, dass die große Frage ist, oder eine große Frage, dehnt sich jetzt unser Kosmos aus oder wird einmal kontrahieren, habe ich spontan gefragt, worin? Hat mir noch niemand beantwortet, aber das will nichts sagen. Aber bei all diesen sehr interessanten und auch sehr logischen Vorträgen, was aufgrund der Menge der statistischen Zahlen irgendwo sein könnte, wird es je möglich sein, das physisch zu erleben? Vom persönlichen Kontakt können wir uns mal verabschieden, weil da stehen die Lichtgeschwindigkeit und die Entfernung in Lichtjahren dagegen. Ob da immer eine Primzahl rüberkommt, ich behaupte mal, muss der unbedingt in dem mathematischen System sein oder gibt es ein anderer? Ist das Ganze nur ein sehr reizvoller, wirklich sehr reizvoller Ding, das man nennt sonst? Der Weg ist das Ziel. Danke.
Da habe ich ja schon. Ich habe da sehr klare Antwort drauf. Abgesehen davon, also natürlich ist, dass wir Zugriff haben auf eine galaktische Bibliothek, die uns von Krebsheilmitteln angefangen über Warp Drive alles sagt, wie wir Sachen bauen müssen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Auch wenn die Möglichkeit besteht, über andere Systeme was zu erfahren vielleicht. Ich glaube, einer der vornehmlichsten Spin-off-Effekte der Suche ist auch die Erkenntnis über sich selbst. Erst weil wir diese Frage angefangen haben zu stellen, wonach suchen wir denn überhaupt halt, haben wir begonnen zu definieren, was ist Leben, der Versuch zu definieren, was ist Leben halt. Ich denke zum Beispiel dran, wie der Allen Hills Meteorit gefunden wurde. Es gibt einen Meteoriten, der vom Mars stammt, der 1984 in der Antarktis gefunden wurde, 1996 hat man verlautbart, man hätte so kleine würmchenähnliche, bakterienähnliche Substrate gefunden, halt. Die Diskussion ist nach wie vor nicht ganz ausgestanden, aber man tendiert im Augenblick eher ganz vor zu einer abiotischen Hypothese und hat man gesagt, wie groß sind die Dinger halt, 500 Nanometer halt, haben die Biologen gesagt, seid wahnsinnig, auf dem Platz kriegt man keinen Metabolismus runter halt. Bis sie angefangen haben, halt auch auf diesen Größenordnungen gezielt zu suchen, haben gesagt, hurra, es gibt sie wirklich auf diesen Größenordnungen halt. Ja. Und das war auch ein gutes Beispiel, glaube ich einmal, wie solche Meldungen dann rausgehen. Es gibt so nette Anekdote auch, ich habe zufälligerweise mit dem Forscher von NASA wieder gesprochen, Herr McKay, der gesagt hat, sie haben eine, bevor sie die Publikation veröffentlicht haben sie also eine Konferenz gehabt, damals mit dem Präsident Clinton, im Oval Office und sie haben gesagt, ja, also wenn es gut geht, dann dürfen wir jetzt 10 Minuten kurz erklären am Präsidenten halt, was da jetzt gefunden worden haben. Halt, ne? Draußen geworden ist, glaube ich, eine 2-Stunden-Diskussion mit dem Präsidenten auch dann. Und sie haben die Pressekonferenz vorziehen müssen, weil über 2 Lecks die Information nach außen getreten ist. Eine war, in der zuständigen NASA-Abteilung haben sie für den internen Review gerade keinen Farbkopierer gehabt. Deswegen haben sie es an einen Kollegen rausgeschickt, halt, der also zu einem Copyshop geht halt und so, ja, keiner sieht, einen Farbkopierer draufgeklickt hat, halt, großes NASA-Badge gehabt hat halt und wieder rausgegangen ist. Ne? Und der Copyshop-Mitarbeiter, komisch, ja, Replay-Knopf gedrückt, also noch einmal ausdrucken halt und NASA findet außerirdisches Leben halt. Das war eine Quelle, wie es rausgegangen ist. Der hat leider seinen Job auch verloren deswegen. Und das andere war, ich habe mal sagen, dass in Washington ist das Regierungsviertel direkt neben dem Rotlichtbezirk, bezeichnenderweise. Und bei dieser Diskussion mit Clinton war auch ein Wissenschaftsberater von ihm anwesend, der also mit seiner Mätresse noch ein bisschen angeben wollte und gesagt, hey, weißt du, ich kann da was erzählen, es war es kein anderer auf dem Planeten. Und die hat es einem Reporter weitererzählt. Ja. Also man muss da sehr vorsichtig sein, wenn man sowas kommuniziert, in welcher wissenschaftlichen Schärfe. Das ist auch eine Frage in unserer Kommunikationskultur. Wie sehr schaffen wir es, als die wissenschaftlichen Zweifel, die wir gezwungenermaßen bei solchen Entdeckungen haben, adäquat zu kommunizieren und nicht als Wahrheit nach außen so als ex cathedra zu verkünden halt. Und ich glaube, das wäre eine gute Übung, das einmal ein bisschen genauer durchzudenken. Ja.
Ich würde mal fragen, wir wissen ja, in Meteoriten gibt es zum Beispiel Aminosäuren, werden gefunden, die es auf der Erde nicht gibt. Wir wissen, mit Radioteleskopen findet man in galaktischen Wolken nicht nur Aminosäuren, sondern bis hin zur Ameisensäure. Die Frage ist jetzt, wie weit ist von der Ameisensäure zur Ameise? Also ist es Vorhandensein von Ameisensäure in intergalaktischen Wolken schon ein starkes Indiz dafür, dass Leben im Weltall ohnehin an jeder Ecke versteckt ist? Oder ist das nur so ein großer Schritt, dass man auf diesen Vorhandensein von Ameisensäuren, Aminosäuren und so weiter noch nicht unbedingt zurückschließen kann, dass das Leben ohnehin an jeder Ecke stecken muss?
Die Frage kann ich nicht ganz beantworten. Ich kann nur sagen, dass von manchen Metaboliten, die man zumindest einmal in der Atmosphäre gefunden hat, weiß, dass sie nur zum Beispiel bakteriell produziert werden können und nicht irgendwie auf einem chemischen Weg, also abiotisch. Wie weit jetzt mit der Ameisensäure ist, das kann ich leider nicht beantworten. Vielleicht wissen das die beiden Herren.
Also mengenmäßig, also wenn man sich nicht um die Konzentrationen kümmert, gibt es alles draußen. Im Orionnebel, der sind ein paar tausend Lichtjahre von uns entfernt, finden sie mehr Alkohol als die Menschen, die getrunken oder trinken wird können.
Ja? Das machen wir noch hier.
Das Problem ist nur, es gibt einen Haufen anderes Zeug auch noch da draußen halt. Das heißt, wenn sie in diesen Nebel rausgehen, wo man genau die Substanz entdeckt hat, das sind Hochvakuumzustände natürlich. Das heißt, was sie im Endeffekt suchen, sind letzten Endes freischwebende Brösel, sprich einfach kleine Graphitkügelchen, davon gibt es von gewissen Sterntypen jede Menge da draußen halt, und deren Oberflächen sind katalytisch wirksam, dass also wirklich diese großen, komplexen organischen Moleküle formiert werden können halt. Aber draußen im freien Weltraum sind die wechselwirkenden Wahrscheinlichkeiten noch sehr, sehr gering. Also es ist gut, wenn es irgendwo einen Konzentrator gibt, einen Planeten mit einer Ursuppe letzten Endes, wo ich in ausreichender Menge einen Eintrag habe. Also draußen im freien Weltraum jetzt entstehen zu lassen, halte ich für sehr, sehr schwierig.
Also, darf ich dir gerade ad hoc noch was dazu sagen, was irgendwie recht spannend ist, jetzt bei Ihrer Frage und was eigentlich auch Ihre Frage betrifft, jetzt bezogen auf ist der Weg jetzt, das Ziel ist, dass man Ergebnisse hat, wo man dann erst lernt, die Frage dazu zu stellen. Weil genau das, was Sie gefragt haben, das war eigentlich der Umstand, wie wir draufgekommen sind, dass in der Atmosphäre aktive Organismen leben können. Weil früher hat man gesagt, in der Atmosphäre werden nur inaktive Sporen verbreitet und Chemiker haben wirklich diese Metabolite festgestellt und die sind dann zu uns gekommen und gefragt, können eure Bakterien auch diese Dinge verwursten? Und das war eben genau die Frage, die sie gestellt haben, wo wir dann von hinten dann angefangen haben zu schauen, können die das und können die das produzieren? Und dann, ja, okay, das hängt mit dem zusammen.
Meine Frage war jetzt nicht so sehr, ob jetzt die Ameisensäure dort schon Ameisen gemacht worden ist, sondern eher, wie groß ist jetzt der Schritt von diesen Dingen, die wir wissen, dass sie im Universum existieren, zum Beispiel im Aminosäuren, wie groß ist der Schritt, um aus einer Aminosäure eine DNA zu machen? Ist das eine Kleinigkeit und man kann annehmen, das passiert sowieso überall, oder ist es so ein großer Schritt, dass man sagt, das ist eine unheimlich kleine Wahrscheinlichkeit, man braucht auf 100 Milliarden Planeten eine Aminosäure, dass man aus irgendeiner DNA machen kann? dieser Schritt vom organischen Molekül zum belebten Wesen, das war das, was ich nicht einschätzen kann. Wie groß ist der Schritt? Ist das ein kleiner Schritt oder ist das ein gewaltiger Marsch?
Es ist eine große Frage, für wahrscheinlich einen großen Schritt. Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das einfach eine Vorstufe ist von einer primitiven Art von Leben.
Es ist ja auf der Erde passiert.
Eben.
Nicht notwendigerweise. Das ist ja der Grund, also dieser, wenn es ein großer Schritt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, also sehr, sehr gering ist, dann muss man sich überlegen, warum ist auf der Erde in dem Moment, wo es möglich war, auch bereits Leben aufgetreten. Und eine mögliche Antwort ist, dass Leben im Universum breit verstreut ist und die Erde das notwendigerweise aufsammeln musste. Ja, und eine Möglichkeit, wenn es wirklich so ist, dann besteht die Möglichkeit, dass nach dem Urknall, als das Universum so weit abgekühlt war, dass es ungefähr Zimmertemperatur, das gesamte Universum ungefähr Raumtemperatur hatte, aber noch so klein war, dass die gesamte Materie dicht an dicht gepackt war und interagieren konnte, dann ist die Zahl der Interaktionen so groß, dass fast notwendigerweise jede erdenkliche Art von Molekül und organischen Molekül und selbst reproduzierbaren Molekül entstehen muss. Und wenn die dann konserviert wurden, im Zuge der weiteren Ausdehnung des Universums, Abkühlung des Universums, konserviert wurden, dann haben wir die Panspermie. Das heißt, das Leben ist nicht notwendigerweise auf der Erde entstanden, ist auch nicht notwendigerweise im Sonnensystem entstanden. Es kann im gesamten Universum als Nebenprodukt des Urknalls entstanden sein. Kann, ich sage das, es kann. Der Vertreter dieser Theorie ist Dennis Chiama und er hat nicht nur Freunde.
Ich habe eine Frage zu der ganz kurz.
Weil der Urknaller erwähnt wurde. Bin ich richtig in der Annahme, dass in diesem Moment, bei dieser irrsinnigen Komprimierung, die sich dann irrsinnig expandiert, dass da alle Naturgesetze und Physikgesetze, wie wir sie heute lehren, nicht existiert haben?
Die Naturgesetze sind mit dem Urknall entstanden.
Genau, ja.
Das ist die kurze Antwort. Die längere Antwort würde wirklich sehr lange dauern.
Also wir können uns experimentell bis auf minus 10 hoch minus 33 Sekunden an den Urknall herantasten.
Wir haben da hinten noch Frage.
Okay. Ein bisschen weniger philosophisch, um auf die Extremophilen zurückzukommen. Mir würde interessieren, brauchen diese Extremophilen, um unter diesen undankbaren Bedingungen existieren zu können, ständigen Nachschub aus einem weniger extremen System oder können die sich dort selbstständig entwickeln?
Die brauchen die gar nicht.
Also,
nein.
Also sind die praktisch evolutionär irgendwie abgekoppelt? Oder?
Nein, evolutionär abgekoppelt nicht, weil sie entstehen dann oft auch von moderaten Stämmen, die sich dann im Laufe der Jahre einfach angepasst haben, indem sie verbreitet worden sind in andere Gegenden, wo sie eben andere Lebensbedingungen haben. Aber sie brauchen auf jeden Fall keinen Nachschub von anderen Gegenden.
Also das funktioniert quasi in sich.
Genau, das sind völlig autonome Systeme.
Okay. Mich interessiert eher nicht das Kleinlebewesen, sondern höhere Organismen oder intelligente, menschenähnliche oder wie auch immer Wesen, wie kann man sich die vorstellen? Ich habe einmal gehört, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie symmetrisch sind und dass sie Stereometrie haben, also zwei Ohren, zwei Augen, weil das einfach zur Wahrnehmung der Umwelt am besten geeignet ist.
Es kommt auf die Umwelt an. Genau, kommt die Umwelt drauf an. Es ist so, dass wir ein paar wenige Einschränkungen machen können oder plausible Einschränkungen machen können. Zum Beispiel, es muss eine gewisse Mindestgröße da sein, damit den Organismus verpacken kann. Es kann aber auch eine gewisse Maximalgröße geben, dass wenn ich sage, wenn es etwas ist, was auf der Oberfläche dahin spaziert und es ist 10.000 Kilometer hoch und es fällt einmal hin, ist es hin, ja, kaputt. Das heißt, irgendwo zwischen ein paar Mikrometer und ein paar 10.000 Kilometer ist irgendwo plausibel. Es gibt ein paar Einschränkungen, die einfach aus der Technologie raus entstehen, die ich, wenn ich nicht annehme, dass von vornherein die mit Teleskopaugen geboren werden, mit 5 oder so, dass zum Beispiel, wenn ich eine Zivilisation habe, die unter Wasser entsteht, die ein bisschen Schwierigkeiten haben wird, Starkstromexperimente durchzuführen. Ja, vielleicht ein bisschen selbstlimitierend für die Zivilisation. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist mindestens genauso eine große Barriere, diesen Schritt zu machen von wir können es hin zu wir wollen es. Ja. Was wäre gewesen, wenn wir in einer Welt aufgewachsen wären wie in der Venus, wo es eine ständige Bewölkung gegeben hätte, wo wir keine Sterne gesehen hätten? Hätten wir die Sehnsucht nach dem Kosmos entwickelt überhaupt? Ja? Das ist eine hypothetische Frage, ja. Aber wir kennen aus unserer eigenen Geschichte Beispiele, die Chinesen haben das ja weniger erfolgreich gemacht, dass sie also im frühen Mittelalter ihre Hochseeflotte verbrannt haben. Es gesagt haben, wir brauchen das nicht, die Langstreckenexploration, bis dann Magellan und andere zu ihnen gekommen sind und die Kultur überrollt haben letztens, also wir es nicht weiterentwickelt haben. Das ist die nächste Frage wieder, wie friedlich läuft so der Kontakt ab? Wir wissen, wenn zwei Spezies um dieselben Ressourcen konkurrieren, dass es seitens selten eine Koexistenz bleibt, sondern es gibt dann eine Ablösung, die der ein oder andere durchsetzen wird. Halt, ja. Alles andere ist wilde Spekulation und das dürfen Science-Fiction-Autoren überlassen, fürchte ich. Bis hin zu den Symmetrieüberlegungen. Wieso? Es gibt Science-Fiction-Autoren, die perfekt durchgestylte Welten definieren, wo die Lebewesen nicht symmetrisch sind.
Ich muss jetzt noch mal ganz kurz, uns lässt der Urknall nicht los, ne? Weil Sie haben gesagt, in der Phase, wo wir Zimmertemperatur gehabt haben, bitte, da muss das Universum ja schon riesengroß gewesen sein, zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber wesentlich kleiner als heute. Also, richtig, es war schon riesengroß.
Nee, es war aber ein
gigantisches
klein.
Laboratorium, ja. Aber verglichen zum
heutigen. Vom zeitlichen Ablauf her, wenn da jetzt Leben sozusagen entstanden wäre, dann wäre ja das sozusagen schon in den Randregionen.
Nein, das Universum dehnt sich nicht so aus, dass das eine Blase ist. Das gesamte Raumzeitgefüge dehnt sich aus. Das ist eine interessante Sache. Nicht? Wir haben den Menschen aus dem Zentrum des Universums und die Erde aus dem Zentrum rausgerückt. Aber wir sind jeder für uns selbst das Zentrum unseres eigenen, nicht nur geistigen Universums, physischen Universums. Wo immer wir hinschauen, es dehnt sich von uns weg. Also so erfolgt diese Ausdehnung. Das Einzige, was wir daran merken, ist, dass es kälter wird. Also nicht hier auf der Erde, da wird es eher aus anderen Gründen wärmer, aber das Universum für sich ist, wenn man rausschaut, nur mal 3 Grad Kelvin und nicht mehr Raumtemperatur.
Ja, das ist richtig, ja.
Ich habe aus dem zweiten Vortrag heraus entnommen, dass Wasser als Grundvoraussetzung für extraterrestrisches Leben angesehen wird. Gilt das auch für Exoplaneten, diese Voraussetzung?
Es ist ein Startpunkt zum Suchen. Wir könnten sagen, wir nehmen ein anderes Lösungsmittel wie Ammoniak, auch das gibt es in großen Mengen da draußen, aber sozusagen, wenn wir die Nadel im Heuhaufen suchen und nicht mehr wissen, wie die Nadel ausschaut, dann möchten wir mit etwas beginnen, das wir am besten noch verstehen. Und das sind wir selbst im Vergleich zu dem, was da draußen sein könnte. Und deswegen wird Wasser als Lösungsmittel genommen, weil es auch aus zwei Bestandteilen, Wasserstoff und Sauerstoff sind, besteht, von denen wir wissen, dass im Kosmos sehr häufig vorkommen. Wasserstoff ist die dominierende Spezies aller Atome natürlich. Und Sauerstoff wird auch in großen Mengen produziert, in den Sternen drin. Also ist einer der am häufigsten vorkommenden schweren Elemente letzten Endes. Also wäre es naheliegend, ein Lösungsmittel aus H2O zu machen letzten Endes. Und wir wissen auch, dass das für die Entstehung oder für das Metaboliten und sowas, dass viele Eigenschaften von Wasser für Leben sich als sehr günstig herausgestellt haben, was andere Flüssigkeiten nicht haben. Halt von der Anomie des Wassers angefangen halt über die Phasenübergänge. Also da gibt es ein paar Dinge, was sagen, das ist sehr bequem und sehr praktisch für Leben zum Entstehen halt, was man bei Ammoniak nicht so kennen halt. Das ist der einzige Grund, wo man sagt, okay, wir suchen auch nach Wasserspuren in anderen Planeten. Es gibt tatsächlich bereits erste Ansätze von Messungen, wo man gesagt hat, man hat da schon Wasser in der Atmosphäre entdeckt wahrscheinlich. Ja. Also Wasser ist offensichtlich und es ist jetzt nicht die große Überraschung, woanders auch vorhanden in größerer Menge. Ja.
Mich würde noch interessieren, sozusagen zum dritten Teil des Vortrags nochmal kurz kommend. Wir senden ja jetzt relativ kurze Zeit erst Signale aus. als Zivilisation, sind denn die Pulse, die wir da senden, überhaupt von relevanter Größe? Also wahrscheinlich, wir stecken ja nicht unsere Energie jetzt da bewusst rein, sozusagen eine Botschaft zu pulsen, sondern wir rauschen sozusagen ins Weltall. Bleibt da am Ende überhaupt das Signal übrig, zum Beispiel wenn man es jetzt von außen sehen würde, das signifikant wäre oder wäre das zu schwach oder zu verrauscht?
Vermutlich wäre es zu schwach und zu verrauscht. Auch senden wir nicht notwendigerweise auf Frequenzen, auf denen man nachschaut. Interessante Überlegung ist folgende. Einmal in 24 Stunden sendet die Erde, fast jeder Punkt auf der Erde, insbesondere die industriell entwickelten Punkte der Erde, Natriumdampf-Spektral-Signaturen aus. Wenn nämlich die Straßenbeleuchtung aufgedreht wird. Und wenn Sie schon eine Satellitenaufnahme sich angeschaut haben, von der Erdoberfläche bei Nacht, das ist schon sehr markant. Wenn es jetzt eine Zivilisation gibt, die einen Terrestrial Planet Finder, so wie ihn die NASA für 2015, glaube ich, plant, schon gebaut hat, dann könnte es sein, dass die diese Natriumdampf-Spektralsignaturen beobachten und sagen, bitteschön, da sind welche, die dran alle 24 Stunden Licht haben.
Wir wissen nicht, ob es Leben gibt, aber es gibt definitiv Autobahnen.
Und Lichtverschmutzung woanders.
Ja, ja. Wir wissen nicht, ob es intelligentes Leben gibt, aber es gibt Leben.
Ja, das würde nochmal ganz kurz, zivilisatorisch würde das ja bedeuten, an sich müsste ja sozusagen die Menschheit sozusagen beschließen, wir entwickeln einen Gigawatt-Sender und pulsen den mit, keine Ahnung, eben Primzahl-Signaturen und geben da ziemlich viel Geld aus, damit wir die Energie auch aufbringen, um das zu machen. Wenn wir dann so Situationen haben wie gerade jetzt aktuell, wo jedem alles besser einfällt zum Geld investieren im Augenblick, ist es ja relativ unwahrscheinlich, dass jemand so ein Projekt jemals durchhalten würde. Also nach was suchen wir eigentlich, wenn wir es uns eh nicht leisten können, selber zu senden?
Ja, die Suche mit einem möglichen Suchergebnis hat den Vorteil, dass wir nicht einige Jahre warten müssen, bis wir eine Antwort bekommen. Wenn wir ein Signal aussenden, dann dürfen wir nicht erwarten, dass wir morgen eine Antwort bekommen. Wir bekommen die Antwort frühestens in 8 Jahren, wenn es der nächste Stern ist. Oder wenn es im Orion ist, dann in 32.000 Jahren. Ich persönlich will nicht so lange warten. Ich würde lieber meine Antenne auf den Orion-Nebel richten und hoffen, dass dort Signale absichtlich oder unabsichtlich daherkommen. Wenn es also sehr, 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 sehr hochentwickelte Zivilisationen gibt, dann werden dort vielleicht Radioamateure sitzen, die galaktische Entfernungen überbrücken können und brauchen nicht das Geld, das wir jetzt ausgeben müssten. Die für mich relevantere Frage ist, können wir unsere menschliche Neugier, unser menschliches Bedürfnis zu kommunizieren, unser menschliches Bedürfnis, uns auszutauschen und die Frage, ob es jemand anderen gibt, zu beantworten, können wir voraussetzen, dass die erstens anderswo auch existiert und können wir voraussetzen, dass sie auch für uns auf ewig existieren wird? Wir haben diese Tendenz, Sie haben es angesprochen, die menschliche Neugier ist grenzenlos und das ist sozusagen ein Axiom, ein Naturgesetz, das ist immer so. Die menschliche Neugier, die Disposition, Dinge zu erforschen, hinter die Dinge zu blicken, ist eine evolvierte Disposition. Und die ist deswegen evolviert worden, weil sie dazu gedient hat, Nahrung zu finden, Schutz zu finden und Geschlechtspartner zu finden. Wenn mit hochentwickelter Technologie die Notwendigkeit, diese drei Elemente zu finden, verschwindet, dann wird möglicherweise auch die Disposition verschwinden, neugierig zu sein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn wir unsere Technologie so hoch entwickelt ist, dass wir zum Beispiel ein Holodeck haben, wo alles Erdenkliche, ich nehme an, das ist in einem neuen Begriff, wo alles Erdenkliche, was man sich vorstellen kann, instantan produziert werden kann. Bitte, wieso soll ich dann 5 Jahre in das Raumschiff steigen und zum nächsten Stern fahren, auch mit Lichtgeschwindigkeit? Gibt keinen Grund. Und wenn Sie sich umschauen, ist es teilweise heute schon so. Die Leute versinken in die virtuelle Realität des Fernsehens und sind teilweise nicht einmal mehr motiviert, sich um das eigene Wohlbefinden zu kümmern. Ich will nicht sagen, dass das notwendigerweise so sein muss, aber, jetzt positiv gesprochen, es könnte sein, dass der reproduktive Vorteil, den momentan die einfallsreichen, ideenreichen, initiativen, neugierigen, produktiven haben, dass dieser reproduktive Vorteil, weil es eben nicht mehr notwendig ist, einfallsreich, originell und die Nahrung kommt aus der Wand und die Temperatur ist eh immer angenehm, dass der reproduktive Vorteil übergeht auf die musisch Begabten, die Maler, Dichter, Komponisten. Und die sind dann nicht mehr daran interessiert, das Signal zum nächsten Stern zu senden. Da froh's hinauf.
Es könnte Kunst sein, also von dem her.
Ja, vielleicht so, aber nicht mehr in dem Sinne, dass es eine axiomatische, menschliche Disposition zur Neugier ist. Wir müssen uns bewusst sein, dass auch das nur ein Produkt unserer Evolution ist. Das genauso gut weggehen könnte.
Ja, ich glaube, wir haben einen intensiven Abend hinter uns mit vielen Fragen noch weiterhin und auch vielen Antworten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in den informellen Teil über. Das heißt, Sie können natürlich hier bleiben. Sie können auch weiterhin noch sozusagen den Vortragenden Fragen stellen, face to face. Sie können gerne noch was trinken. Wir von Kepler-Sloan bedanken uns ganz herzlich für Ihren Besuch und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Wiederschauen.